Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute gab es die dritte Nobelpreisbekanntgabe in Stockholm. Nach den Preisen in Medizin und Physik war heute die Chemie dran. Mittags pünktlich um 11:45 hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften das Geheimnis gelüftet.
This year's prize is about the chemical tools of life, proteins.
Ausgezeichnet wird also Forschung zu Proteinen, Eiweißmoleküle, die eine zentrale Rolle im menschlichen Körper spielen. Die eine Hälfte des Preises teilen sich Demis Hassabis und John Jumper vom Unternehmen Google DeepMind für Arbeiten zur Vorhersage von komplexen Proteinstrukturen. Die andere Hälfte bekommt David Baker, ein Professor für Biochemie an der University of Washington in Seattle, der erforscht, wie sich Proteine gezielt designen lassen. Und dieser David Baker, der wurde bei der Bekanntgabe des Preises heute Mittag zugeschaltet und gefragt, wie er den Anruf des Nobelkomitees erlebt hat.
I was sleeping when the phone rang and I answered the phone and I heard the announcement, and then my wife began screaming very loudly, so I couldn't really hear very well.
David Baker erzählte also, dass er geschlafen hat, als der Anruf aus Schweden kam. Dann hat seine Frau angefangen, so laut zu jubeln, dass er nicht mehr gut hören konnte. Er musste sich also erstmal einen anderen Ort suchen, um diese aufregende Nachricht in Ruhe zu verarbeiten. Wir verarbeiten die Nachrichten zum Chemie-Nobelpreis jetzt auch hier, eine ganze Sendung lang. Mein Name ist Lennart Pyritz und neben mir im Studio steht mein Kollege Arndt Reuning, studierter Chemiker und Wissenschaftsjournalist, der seit der Bekanntgabe heute Mittag Details und Hintergründe zum Chemie-Nobelpreis recherchiert hat. Arndt, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Den Nobelpreis gibt's in diesem Jahr für Proteinforschung. Was sind Proteine? Bei der Preisbekanntgabe wurden sie auch als chemische Werkzeuge des Lebens bezeichnet.
Ja, es sind Eiweißmoleküle, hast du schon gesagt, und die besitzen ganz bestimmte Funktionen im Körper von Mensch und Tier. Sie bauen zum Beispiel Strukturen auf, Muskelfasern oder auch das Keratin in unseren Haaren, auch das ist ein Protein. Und sie funktionieren wie kleine molekulare Maschinen. Also als Enzyme beschleunigen sie bestimmte Reaktionen im Körper. Als Hormone überbringen sie Botschaften. Als Rezeptoren, da wirken sie wie kleine molekulare Schallwellen. Also sie besitzen vielfältige Funktionen, aber jedes einzelne hochspezifisch. Und diese Funktion ist immer gebunden an ihre Form, also an ihre dreidimensionale Struktur. Eigentlich sind Proteine lineare Kettenmoleküle, wie so eine Perlenkette aus einzelnen Perlen. Die Perlen wären hier die Aminosäuren. Und die bilden eben eine spezielle Abfolge, eine Sequenz, und die ist typisch für ein ganz bestimmtes Protein. Und es gab im Jahr 1972 schon einen Nobelpreis für die Erkenntnis, dass diese Sequenz eindeutig vorgibt, in welcher dreidimensionalen Struktur sich dieses Bindfadenmolekül dann faltet. Also die Abfolge der Bausteine bestimmt eindeutig die Form und die bestimmt eindeutig die Funktion. Und die Preisträger in diesem Jahr, die haben sozusagen Übersetzungsarbeit geleistet an dieser Schnittstelle zwischen Sequenz und Form in Form von Computerprogrammen haben sie diese Arbeit geleistet.
Schauen wir mal ein bisschen genauer auf die drei Preisträger, Demis Hassabis und John Jumper. Die beiden, die arbeiten für die Google-Tochter DeepMind. Was genau machen die da?
Ja, also Demis Hassabis ist sogar Geschäftsführer und Mitgründer von DeepMind. DeepMind wurde ja von Google aufgekauft. Und das Unternehmen hat einen Algorithmus entwickelt, um eben aus einer Aminosäuresequenz, die vorgegeben ist, die dreidimensionale Struktur eines Proteins zu berechnen. Und das Ganze sehr schnell und sehr genau. AlphaFold heißt dieser Algorithmus. Es handelt sich um einen KI-Algorithmus, um Maschinenlernen mithilfe von tiefen neuronalen Netzwerken. Das heißt, hier wurde eine Anwendung prämiert, der Methoden, deren Grundlagen gestern den Nobelpreis für Physik erhalten haben.
Wie wurden denn bisher solche Strukturen bestimmt?
Ja, rechnerisch einerseits durch Molekulardynamik-Simulationen, also mit großen Supercomputern. Diese Proteine sind natürlich riesige Moleküle, das heißt, man braucht entsprechende Rechenpower, das dauert sehr lange. Ansonsten natürlich experimentell mithilfe der Röntgenstreuung. Da wird ein Kristall mit Röntgenstrahlung beschossen und der reflektiert dann diese Strahlen unter bestimmten Winkeln. Das ist in der Durchführung sehr schwierig und dauert auch sehr lange. Also AlphaFold wird hier in diesem Bereich ganz sicher als eine Bereicherung empfunden, weil es so sehr viel schneller funktioniert als das Rechnen und als das Experimentieren bisher.
Schauen wir noch auf den dritten Preisträger. Für welche Arbeiten wird David Baker von der University of Washington ausgezeichnet?
Ja, auch er hat diese Übersetzungsarbeit geleistet, von der Sequenz auf eine Struktur mit einem Programm namens Rosetta, erinnert wahrscheinlich an den Rosetta-Stein. Dann ist er auf die Idee gekommen, das Ganze umgekehrt zu machen. Also er denkt sich eine Proteinstruktur aus am Rechner und sein Programm berechnet dann die Sequenz an Aminosäuren, die dafür notwendig ist, um diese Struktur zu verwirklichen. Und diese Proteinkette lässt sich dann einfach synthetisieren. Und damit ist ein gewisses Proteindesign möglich, denn das funktioniert auch mit Proteinen, die in der Natur gar nicht vorkommen. Also man kann damit Wirkstoffe in Medikamenten maßschneidern, man kann sich Nanomaschinen ausdenken und sie verwirklichen, man kann Sensoren auf ganz spezifische Moleküle verwirklichen, molekulare Schalter, also das ist ein Feld, das ist jetzt natürlich sehr weit offen.
Mhm. Zur Entstehungsgeschichte dieses Programms AlphaFold, was du eben erwähnt hast, da hat mein Kollege Piotr Heller bereits vor einigen Jahren recherchiert. Und in seinem Beitrag, da hören wir auch die beiden heute bekannt gegebenen Chemie-Nobelpreisträger Demis Hassabis und John Jumper von Google DeepMind.
Der Startschuss zur vielleicht größten Schnitzeljagd der Biologie fiel spätestens 1972. Der amerikanische Biochemiker Christian Anfinsen erhielt damals den Nobelpreis, weil er erkannt hatte, die 3D-Struktur von Proteinen ergibt sich aus der Abfolge von Aminosäuren, die wie auf einer Perlenkette aneinandergereiht sind. Damit war klar, man muss diese so wichtige 3D-Struktur nicht mühevoll vermessen, sondern kann sie aus der Abfolge der Aminosäuren berechnen. Nur wie? Das ist das Proteinfaltungsproblem.
I'm an academic researcher who's been working in the area of protein structures.
Ich arbeite seit 50 Jahren an der Struktur von Proteinen. Also so lange, wie es dieses Problem gibt,
sagte die britische Bioinformatikerin Dame Janet Thornton auf einer Pressekonferenz. Würde man jede mögliche Faltung eines typischen Proteins mit einem Computer durchprobieren, um die richtige zu finden, dann würde die Sonne das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, bevor man auch nur ein Billiardstel der Aufgabe erledigt hätte. Man braucht also clevere Methoden.
This is a problem that I was beginning to think would not get solved in my lifetime.
Ich dachte schon, ich würde die Lösung dieses Problems nicht mehr erleben. Darum sind die neuesten Ergebnisse des CASP-Wettbewerbs so ermutigend.
Mitte der 90er passierten zwei Dinge zufälligerweise parallel. Erstens, Wissenschaftler riefen den CASP-Wettbewerb ins Leben. Dabei sollen Bioinformatiker die Faltung von 100 Proteinen bestimmen, deren 3D-Struktur bereits vorliegt. Am Ende wird verglichen, wie gut sind die Berechnungen im Vergleich zu den experimentell vermessenen Strukturen. Das sollte die Forschung in Schwung bringen. Zweitens, ein gewisser Demis Hassabis stolperte über das Problem.
The first time I came across this problem.
Ich war Student in Cambridge. Ein Freund von mir war besessen von Proteinfaltung. Und auch in meinem Kopf setzte sich dieses fantastische Problem für viele, viele Jahre fest.
Wer hätte damals gedacht, dass dieser junge Informatiker das Problem irgendwann lösen würde? Doch genau das ist wohl passiert. Demis Hassabis gründete die KI-Schmiede DeepMind. Vor zwei Jahren dominierte die inzwischen von Google gekaufte Firma mit ihrem Programm AlphaFold bereits den CASP-Wettbewerb. Dieses Jahr waren ihre berechneten Proteinstrukturen fast alle so gut wie die experimentell bestimmten. Wie haben sie das hinbekommen? Die Methode ist geheim und ihre genauen Details werden es vielleicht auch bleiben. Aber es gibt ein paar Andeutungen.
The work we do, the networks we build, are built on the incredible work of the experimentalists and the computational communities.
Unsere Arbeit steht auf den Schultern der vielen Forscher, die über Jahrzehnte diese großen Datenbanken mit Proteinstrukturen aufgebaut haben.
Trying to understand these systems,
sagte der AlphaFold-Chefentwickler John Jumper. In diesen Datenbanken stecken 170.000 Proteine, deren 3D-Struktur bereits bekannt ist, weil Forscher sie mühevoll vermessen haben. AlphaFold hat diese Daten bekommen und hat damit trainiert, wie man von der Aminosäuresequenz auf die 3D-Struktur schließt. Es geht dabei attention-based vor. Das bedeutet, es lernt, wo sich in den Daten die relevanten Informationen verstecken. Ein aktueller Trend im maschinellen Lernen. Und es kann sich auf einzelne Regionen des Proteins konzentrieren.
Wie bei einem Puzzle. Da hat man ja auch erst so einzelne Inseln, die man gelöst hat, und dann erkennt man, wie man sie zusammenfügen muss.
Piotr Heller über die Entstehungsgeschichte von AlphaFold. Und hier im Studio ist weiterhin mein Kollege Arndt Reuning. Arndt, der Beitrag, den wir gerade gehört haben, der ist vor 4 Jahren entstanden. AlphaFold hat sich seitdem noch ein ganzes Stück weiterentwickelt.
Ja, seit dem Sommer 2021 unterliegt AlphaFold einer Open-Source-Lizenz. Also es steht öffentlich zur Verfügung und wird auch ausgiebig genutzt. 2 Millionen User aus 190 Ländern hat es mittlerweile. Also innerhalb kürzester Zeit hat es sich zu einem weit verbreiteten Werkzeug für die Wissenschaft entwickelt. Und im Mai dieses Jahres wurde die Nachfolgersoftware vorgestellt, AlphaFold 3. Die kann noch ein bisschen mehr, vor allem die Wechselwirkungen zwischen Proteinen berücksichtigen, also nicht nur Einzelmoleküle berechnen. Und das ist wichtig, gerade in der Biologie. Da gibt es in Zellen ja oft eben diese Molekülverbände, die dann höhere Strukturen bilden. Und das geht nun auch mit dieser Software.
Demis Hassabis und John Jumper von Google DeepMind und David Baker von der University of Washington, die bekommen in diesem Jahr den Nobelpreis in Chemie für ihre Arbeiten zur Vorhersage von Proteinstrukturen bzw. computergestütztem Proteindesign. Die Preisträger und ihre Forschung hat uns Arndt Reuning nähergebracht. Vielen Dank dafür, Arndt. Wir hören uns gleich nochmal wieder, wie die diesjährige Entscheidung beim Chemie-Nobelpreis in der Wissenschaft aufgenommen wurde. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Alexander Schuck gesprochen. Er forscht selbst zu Proteinstrukturen am Supercomputing Center des Forschungszentrums Jülich. Und er freut sich besonders darüber, dass der Chemie-Nobelpreis in diesem Jahr mal einer anderen Generation verliehen wird.
Also ganz spontan finde ich es toll, insbesondere, dass dort jüngere Leute ausgezeichnet werden. Der Regelfall ist ja eher, dass das Publikum oberhalb der 70, teilweise 80 ist. Und da finde ich das schön, dass so aktuelle Forschung aufgegriffen wird, die gerade ganz aktiv das Feld prägt, mit AlphaFold insbesondere.
Gestern ging es beim Physiknobelpreis zentral um künstliche Intelligenz, auch die Warnung von Geoffrey Hinton davor. Heute dann vor allem die Hoffnung, die mit KI und Modellen wie AlphaFold, Sie haben es gerade genannt, verbunden ist.
Ja, ich glaube, AlphaFold ist wirklich einer der spektakulären Erfolge. Also Proteinstrukturvorhersage ist so ein langer Traum in den molekularen Biowissenschaften gewesen. Und dass das jetzt auf hohem Niveau, ja, ich will jetzt nicht sagen gelöst sind Probleme in der Wissenschaft eigentlich nie, aber doch also vorangetrieben wird, ist einfach fantastisch.
Sie sind keinem dieser drei Forscher persönlich begegnet, aber Sie arbeiten ja auf demselben Gebiet wie die drei. Da hört man ja sicher einiges, auch ohne eben direkten persönlichen Kontakt. Was zeichnet denn David Baker, Demis Hassabis und John Jumper aus? Was sind das für Typen? Was haben Sie da mitbekommen bisher?
Ich glaube, der Herr Baker reist gar nicht so gerne. Also ich bin, obwohl ich seit 20 Jahren auf ähnlichem Gebiet unterwegs bin, ihm noch nicht auf einer Konferenz aktiv begegnet, aber er hat das Gebiet schon sehr lange geprägt. Also der Herr Baker mehr als Proteindesigner, die beiden anderen, Hassabis und John Jumper, mehr für die Proteinstrukturvorhersage. Da in die Details zu gehen, will ich jetzt gar nicht machen, aber als Persönlichkeiten, also der Baker hat halt eine riesen Arbeitsgruppe um sich herum, hat sehr viele damals Proteinstrukturvorhersage auch gemacht, dann halt viel designt. Der Herr Hassabis, also wenn man da seinen Lebenslauf durchgeht, ist ja eine sehr bunte Persönlichkeit. Irgendwie ganz früher hat er Computerspiele programmiert, durchaus auch sehr erfolgreich, bevor er dann seine aktuelle spektakulär erfolgreiche Firma DeepMind gegründet hat. Die ist dann ja von Google gekauft worden. Und John Jumper als der Jüngste im Bunde, der ist jetzt unter 40, was für einen Nobelpreis die absolute Ausnahme ist, ist ein bisschen später dazu gekommen in die Firma, aber hat wohl die Software sehr stark vorangebracht.
Wie ist das eigentlich? Gibt es da engen Kontakt zwischen so einem Unternehmen, Sie haben es gerade gesagt, DeepMind, Google DeepMind, und ja einer normalen Uni oder einer Forschungseinrichtung wie Ihrer?
Also in meinem Fall tatsächlich, ne? Also eigentlich durch Zufall. Ich hatte mich vor ein paar Jahren für einen Forschungspreis bei Google beworben, der auch relativ gut ausgestattet ist. Also $50.000 sagt man nicht Nein zu. Also das Geld im öffentlichen Dienst ist natürlich immer knapp. Und was mich aber damals gewundert hat, ich habe damals Proteinstrukturvorhersage betrieben 2016 und habe nicht verstanden, warum Google dafür Geld hergibt. Und ich bin dann zum Vortrag nach Mountain View eingeladen worden und habe auch genau diese Frage dort gestellt. Also jetzt, ich freue mich über die Auszeichnung, aber warum jetzt Proteinstrukturvorhersage? Also ich meine, ich bin kein Informatiker. Das ist nicht das Kerngeschäft von Google. Und dann als Antwort kamen immer nur die drei schönen Buchstaben. Sorry, Alex, würden wir gerne sagen, aber wir haben sehr strikten Non-Disclosure Agreement oder NDA unterzeichnet. Und da habe ich mir schon so Gedanken gemacht, vielleicht planen die was in die Richtung und gucken halt nach, was es so in der Wissenschaft zu dem Thema gibt. Ja, und dann ein paar Jahre später kamen halt diese spektakulären Erfolge in der Wissenschaft. Mhm.
Wann hat sich denn dann Ihr eigener Forschungsweg konkret oder sagen wir mal bewusst mit dem von Demis Hassabis und John Jumper dann auch gekreuzt? David Baker, haben Sie gesagt, der ist schon seit Jahrzehnten aktiv und bekannt in dem Feld.
Also ich habe halt tatsächlich einen Doktoranden gehabt, der etwas sehr Ähnliches wie AlphaFold versucht hat, nämlich künstliche neuronale Netze zu nutzen, um die Proteinstrukturvorhersage zu verbessern mit Transformern. Und dann kam uns AlphaFold zuvor. Das war für uns schon damals ein gewisser Schock, insbesondere für den Doktoranden, der jetzt Teile seiner Doktorarbeit neu gestalten musste, weil ihm halt jemand einfach, ja, war schneller und früher dabei. Und sie haben es auch sehr gut gemacht.
Wenn wir noch mal ein bisschen sortieren, der David Baker bekommt den Nobelpreis für das Design von Proteinen. Welche Bedeutung haben speziell seine Arbeiten jetzt konkret in Ihrem Arbeitsalltag?
Ich glaube, Proteindesign ist jetzt das ganz nächste große Ding. Also ich würde es noch nicht als gelöst betrachten. Also AlphaFold und auch Programme von David Baker, zum Beispiel AFD Fusion, ist so eine Art Brücke. Also sie haben jetzt eine Brücke gebaut, diese Forscher, und jetzt muss die Wissenschaft mal gucken, was ist da auf der anderen Seite der Brücke noch wirklich an neuem Land da. Und habe eigentlich den Eindruck, dass das Beste da gerade noch kommt. Wir haben jetzt diese Proteinstrukturvorhersage, wir können jetzt Leben auf molekularer Ebene viel besser verstehen. Und jetzt ist auch die Frage der Anwendung, die sich direkt hinten anstellt. Was können wir da für medizinische Fragestellungen besser mit angehen? Was können wir bei Krankheiten auf molekularer Ebene besser verstehen, um dann im zweiten Schritt die Krankheiten besser behandeln zu können? Mhm. Also ich glaube, da kommt jetzt noch ganz viel. Und das finde ich das Tolle an diesem Nobelpreis. Sie haben was Aktives ausgezeichnet, gesagt, als Nobelpreiskomitee, wir glauben, das ist ein Feld, das hat jetzt in den letzten Jahren so spektakuläre Erfolge fortgewiesen. Da wollen wir doch mal ein Ausrufezeichen dran setzen und auch die Wissenschaft auffordern. Mensch, mach damit weiter. Da kommt jetzt gerade richtig was. Und das ist so mein Eindruck. Wir sind da noch lange nicht am Ende. Das ist keine Auszeichnung für abgeschlossene Arbeit, sondern für was, was gerade wirklich Hot Shit ist, wenn Sie so wollen. Also da wo gerade die Musik spielt.
Stichwort zukünftige Anwendung. Der David Baker war heute bei der Bekanntgabe der Preisträger in Stockholm zugeschaltet und wurde nach seinem Lieblingsprotein gefragt. Er wollte sich da nicht ganz festlegen, wollte keins einzeln rausnehmen, hat aber gesagt, dass er sehr fasziniert ist von der Idee eines Nasensprays mit kleinen Designerproteinen, das gegen pandemische Viren schützen könnte. Haben Sie von dem Ansatz schon mal gehört?
Es gibt immer viele verschiedene Ansätze, wie man das jetzt angeht. Das ist natürlich so ein alter Traum, auch für die Krebsbehandlung. Proteine zu bauen, die an die Oberfläche von Krebszellen andocken, um dort gezielt Wirkstoffe abzusetzen oder bei einer Pandemie halt ganz gezielt dort einzugreifen in der Nase, wo halt die Infektion stattfinden kann. Also das ist eine dieser großen Hoffnungen, die jetzt bei der medizinischen Anwendung da sind, wenn man also nicht nur darauf angewiesen ist, was existiert an Proteinen, was hat die Natur, was hat das Leben schon gesehen und erfunden, sondern auch neuartige gestalten kann, dass man halt zu solchen Anwendungen kommt, um viel gezielter im Körper Wirkstoffe in der Region freizusetzen, wo sie gebraucht wird.
Was wäre denn Ihre größte Hoffnung in diesem Bereich?
Also ich glaube genau diese Richtung. Also ich bin selber sehr, sehr stark auf der Grundlagenseite. Also ich liebe es einfach, dass wir jetzt Leben auf der molekularen Ebene so viel besser verstehen und jetzt Strukturen vorhersagen können. Das ist schon toll, was jetzt auf dem Computer geht. Aber dieser zweite Schritt, die Anwendung, das ist natürlich das, was auch für die Gesellschaft direkt relevant ist. Und da geht es jetzt nicht nur um Fragestellungen im medizinischen Bereich. Man könnte auch in der Biotechnologie sich überlegen, wie kann ich Enzyme entwickeln, mit denen ich bestimmte biochemische Prozesse schneller umsetze, um günstiger und effizienter Produkte herzustellen. Man kann über neue Materialien nachdenken, die vielleicht auf biologischen Molekülen beruhen. Vielleicht jetzt wieder dieses Brückenbild. Ich glaube wirklich, dass AlphaFold und auch Programme wie AFD Fusion von Herrn Baker diese Aufgabe einnehmen können, halt zu neuen Anwendungen hin das Tor zu öffnen.
Der Proteinforscher Alexander Schuck über Proteindesign und Strukturvorhersage. Und die Frage, welche Anwendungsmöglichkeiten das jetzt schon eröffnet und vielleicht in Zukunft noch eröffnen wird. Und das Thema vertiefen wir jetzt mit meinem Kollegen Arndt Reuning. Arndt, du hast recherchiert, was wären denn denkbare konkrete Anwendungen von solchen Designerproteinen?
Also eine Möglichkeit, ich hatte es ja schon angedeutet, ist, dass sich damit Proteine entwerfen lassen, die in der Natur nicht vorkommen. Zum Beispiel für mögliche Sensoranwendungen. Also man könnte die dreidimensionale Form der Proteine so zuschneiden, dass da nur ein ganz bestimmtes Molekül hineinpasst und dann das Protein verändert und ein Signal auslöst. Und das wäre eben ein hochspezifischer Sensor dann. Man könnte künstliche Enzyme entwerfen, die zum Beispiel Kunststoffe zerlegen oder auch andere chemische Reaktionen beschleunigen. Enzyme sind ja biologische Katalysatoren. Stichwort wäre hier die grüne Chemie. Natürlich sind auch neue Werkstoffe auf Proteinbasis denkbar, aber ich glaube, Der Hauptpunkt, der Hauptschwerpunkt wird in der Medizin und der Pharmazie liegen.
Jetzt haben wir auf die Chancen geschaut. Schauen wir auch mal auf die andere Seite der Medaille. Welches Missbrauchspotenzial haben solche gezielt hergestellten, gezielt designten Proteine auf der anderen Seite auch? Da lässt sich ja nicht nur Gutes mitmachen.
Man könnte sich vorstellen, dass man Proteine herstellt, die giftig sind und als Biowaffe zu gebrauchen sind, zu missbrauchen sind. Das ist eine gewisse Gefahr. Allerdings, die Natur hat ja selbst schon sehr viele Giftstoffe auf Proteinbasis erdacht. Rizin zum Beispiel, das steckt im Samen des Wunderbaums. Es gibt die ganzen Spinnentoxine, es gibt die giftigen Frösche in Südamerika. Also die Frage ist, sind wir wirklich darauf angewiesen, uns mit KI neue giftige Proteine auszudenken?
AlphaFold, dieses Modell, über das wir jetzt heute lange gesprochen haben, das ist ein reines Computermodell. Die Daten, die werden nicht experimentell im Labor oder in der Natur erhoben. Inwieweit kann und darf man sich denn auf solche Daten verlassen?
Also AlphaFold liefert sehr genaue Ergebnisse mit einer hohen Übereinstimmung mit der Struktur, die experimentell bestimmt wurde. Aber trotzdem muss man vorsichtig sein. Solche KI-Algorithmen, die können halluzinieren und falsche Strukturen ausspucken. Allerdings, auch diese experimentellen Methoden, die haben ihre Fehler und sind nicht hundertprozentig richtig. Und AlphaFold liegt mittlerweile in diesem Bereich der experimentellen Fehlergrenze. Und falls es wirklich mal so sein sollte, dass eine falsche Struktur berechnet wird, zum Beispiel für einen Wirkstoff in der Medizin, dann dürfte sich das ja vermutlich schon in den präklinischen Tests zeigen. Und man weiß Bescheid, da hat sich wohl die KI geirrt.
Jetzt wurde in diesem Jahr in zwei Nobelpreiskategorien Physik und Chemie KI ins Zentrum gestellt. Und die ausgezeichneten Forscher, das waren auch keine Physiker und Chemiker, sondern Mathematiker und Informatiker. Zeichnet sich da ein Trend? Zeichnen sich da Trends ab?
Ich kann mir vorstellen, warum du mich das fragst. Du möchtest wahrscheinlich, dass ich mich jetzt darüber aufrege und das könnte ich tun.
Ein studierter Chemiker.
Zu Recht. Aber lass mich was anderes sagen. Demis Hassabis hat ja seine Karriere begonnen mit dem Design von Spielen, von Computerspielen. Das heißt, er hat sich Problemen spielerisch genähert. Und auch David Baker hat Computerspiele benutzt, um Strukturen zu berechnen, mit Hilfe vieler Menschen. Du weißt, ich bin Brettspieler und deshalb mein Rat, Leute, nähert euch solchen Problemen spielerisch. Vielleicht kommt irgendwann dann doch ein Nobelpreis dabei heraus.
Danke, Arndt Reuning, für diesen Blick auf konkrete Anwendungsbereiche, Chancen und Risiken von Designerproteinen. Das war Forschung aktuell, heute zum Chemie-Nobelpreis. Demis Hassabis und John Jumper von Google DeepMind und David Baker von der University of Washington bekommen den für ihre Forschung zu Proteinstrukturen und computergestütztem Protein-Design. Noch mehr Informationen zu den diesjährigen Nobelpreisträgern, die finden Sie online unter deutschlandfunk.de/Nobelpreise. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Sternzeit, 9. Oktober. Jupiters Rückwärtsgang und die himmlische Schleife. Der Riesenplanet Jupiter strahlt derzeit im Sternbild Stier. In den letzten Wochen ist seine Bewegung vor dem Hintergrund der Sterne immer langsamer geworden. Heute bleibt er stehen und läuft ab jetzt von Ost nach West durch den Stier. Fachleute sprechen von rückläufiger Bewegung. Natürlich läuft Jupiter nicht wirklich rückwärts durch das Weltall. Das Umkehren ist ein Effekt der Perspektive. Bis zum Jahresende nähert sich Jupiter wieder Aldebaran, dem hellsten Stern im Stier. Den hatte er bereits im Juli passiert. Das Umkehren erfolgt immer dann, wenn die Erde auf der Innenbahn den Planeten Jupiter überholt. Beim Vorbeiziehen scheint dieser zurückzubleiben. Er wird langsamer, bleibt stehen, läuft am Himmel rückwärts und nach einiger Zeit dann wieder vorwärts. Im antiken Weltbild mit der Erde im Zentrum war so eine Oppositionsschleife am Firmament nur mit allerlei Annahmen zu erklären. Planeten galten als Götter und sollten stets in gleichbleibendem Tempo auf Kreisbahnen laufen. In der Epizykeltheorie sind viele Kreisbewegungen so ineinander geschachtelt, dass sie das Umkehren der Planeten erklären, allerdings mehr schlecht als recht. Mit der kopernikanischen Wende waren die kunstvoll konstruierten Kreise nicht mehr nötig. Die Rückläufigkeit von Mars, Jupiter, Saturn und Co. folgt ganz natürlich aus der Bewegung der Erde. Bei dieser Oppositionsschleife dienen die hellen Sterne im Stier als Wegmarken, um Jupiters Rückwärtsgang zu verfolgen. Nacht für Nacht ist zu sehen, wie die kleine Erde nun am großen Bruder vorbeizieht.